Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge 251 in dieser Woche, aufgezeichnet am Freitag, den 1. April. Und wir widmen uns heute der Frage: Runter vom russischen Gas. Kommt Deutschland runter vom russischen Gas? Es ist das dominante Thema in dieser Woche. Wir sind hier zusammengekommen, teilweise aus Köln, teilweise aber auch in Berlin. Hier im Studio in Berlin begrüßt Sie ganz herzlich Nadine Lindner. Ich bin vor allem zuständig eigentlich für die AfD, aber auch für verkehrs- und energiepolitische Themen. Und mit mir im Studio ist
Jörg Münchenberg, hallo, zuständig vor allen Dingen für Energie, aber eben auch für Wirtschaft und Finanzfragen im Allgemeinen. Und dann gebe ich weiter an
Georg Ehring, zugeschaltet aus Köln. Ich leite da die Redaktion Umwelt und Verbraucher und kümmere mich schwerpunktmäßig um Energie und vor allem um Klimaschutz. Und das hängt ja sehr eng zusammen.
Und Stefan Detjen ist dabei. Ich beobachte hier im Hauptstadtstudio den Kanzler und die Außenpolitik.
Tja, also viel zu tun in dieser Woche, in diesem Themenpaket. Und wir haben uns gefragt, wie geht's uns eigentlich mit dieser Frage der möglichen Energieknappheit, der Gasknappheit? Wir haben ja, naja, was heißt Witze gemacht? Wir haben ja schon gesagt, im Studio ist es aber wirklich kühl. Und da schließt natürlich die Frage an, welchen persönlichen Umgang haben wir eigentlich damit gefunden? Welche persönlichen Sparpotenziale haben wir möglicherweise entdeckt?
Naja, also Sparpotenziale, glaube ich, gibt es schon viel. Ich fahre halt Fahrrad viel, lasse das Auto jetzt tatsächlich auch öfters mal stehen, obwohl ich schon vorher eben viel Fahrrad gefahren bin. Also ich glaube, so ein Bewusstsein, dass man jetzt selber noch mal genauer hinschaut, allein schon aus Kostengründen, das ist auf jeden Fall da.
Ich bin extra ins Studio gekommen, weil es hier schön warm ist, während wir zu Hause die Heizung nicht aufgedreht haben. Und in Berlin ist es ja klapperkalt heute, kurz vorm Schneien. Und einen Tipp habe ich noch. Wer Energie sparen will, schmeißt eure UKW-Radios weg, kauft DAB-Radios. Die verbrauchen deutlich weniger Strom. DAB-Radio als klassisches UKW-Radio. Nicht nur die Radios, sondern auch die Verbreitung ist stromsparend.
Ich störe mich jedes Mal beim Kochen an dem Gasgeräusch des Gasherdes. Und wir haben uns jetzt auch überlegt, kurzfristig einen Induktionsherd zu besorgen, um unsere Abhängigkeit vom Gas ein bisschen zu reduzieren. Die Heizung kriegen wir nicht so schnell ausgewechselt.
Weil man immer das Gefühl hat, der Putin selbst kommt da so als kleine blaue Flamme aus dem Gas raus, wenn man sich morgens einen Kaffee macht, oder?
Tja, na, so schlimm ist es
ganz
noch
genau
nicht. Ja, ich habe es auch probiert, die Raumtemperatur um 1 Grad zu senken, gestern im Homeoffice. Aber es war tatsächlich das entscheidende Grad. Und ich muss sagen, ich hatte sehr viel zu tun gestern, deswegen hatte ich nicht so viel Zeit zu frieren, aber man muss sich da tatsächlich dran gewöhnen und es ist mit Komfortgewinn, tatsächlich geht das nicht einher. Aber jetzt mal zurück zur Frage, es ist jetzt Freitag, der 1. April, es ist der Freitag einer wirklich bewegten Woche hier in Berlin, die auch am Ende dieser Woche tatsächlich relativ, ja, ich würde fast sagen, mehr Fragen als Antworten bereithält, was die Versorgung mit russischem Erdgas, was die Zukunft auch der deutsch-russischen Energieimporte angeht. Stefan, vor wenigen Minuten ist die Regierungspressekonferenz zu Ende gegangen, unter anderem auch mit einer Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, die genau das gefragt worden ist. Was erwartet uns da jetzt eigentlich? Was ist das, was du aus dieser Pressekonferenz, aber vielleicht auch aus diesem Vormittag mitgenommen hast in Berlin?
Naja, man muss ja sagen, überhaupt nicht. Ich glaube, euch ist das ähnlich gegangen. Das ist eine Woche, wo es wirklich ein Auf und Ab von Einschätzungen und Emotionen gab, die wir da gehört haben, auch von Proklamationen. Also erst die Frage, dreht der Putin den Gashahn ab? Dann gab es am Mittwoch das Gespräch Scholz, Bundeskanzler und Putin und mit der Nachricht, also so schnell dreht er nicht ab, das geht erstmal weiter. Man hörte das Aufatmen, jetzt kam dieses denkwürdige Dekret aus Moskau, da werden wir bestimmt gleich drüber reden, was wir eigentlich darüber wissen, was da drin steht. Und mein Eindruck am Ende der Woche, auch nach dieser Regierungspressekonferenz, die du jetzt gehört hast, nach anderen Gesprächen, die ich hier führen konnte, ist, dass man strategisch still wird, nicht mehr viel sagt. Wir haben ganz oft den Satz gehört, wir spekulieren jetzt nicht über das, was da kommen könnte. Und ich habe das Gefühl, alle prüfen da selber ganz emsig eigentlich und eifrig, was will uns Putin eigentlich sagen, was kommt da möglicherweise, was funktioniert im Bereich der Sanktionen, dieser ominösen Rubelzahlungen und kann der, will der, wird der wirklich den Gashahn zudrehen?
Stefan, ich fand ja wirklich für mich so ein Highlight, so ein bisschen als Wortmeldung, war die nämlich von Mario Draghi. Der Mann war ja mal immerhin der Präsident der Europäischen Zentralbank. Also der versteht wirklich was von Finanzen, von Finanzmärkten, von Transaktionen. Ist ja heute jetzt Regierungschef in Italien. Und der hat gesagt, er versteht auch nicht, was der Putin eigentlich da will mit dieser Rubel-Transfer-Konten- Nummer, die da jetzt vorgestellt worden ist. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein großes Rätselraten und das hat eigentlich noch niemand so richtig entschlüsselt, was genau eigentlich der Kreml da im Schilde führt.
Aber vielleicht muss man auch mal einige Sachen richtigstellen, die finde ich auch von der Regierung bis hin zum Bundeskanzler nicht richtig kommuniziert worden sind. Vielleicht mit Absicht nicht richtig kommuniziert worden sind. Das eine war ja zum Beispiel dieser Satz, wir halten uns an die Verträge. Wir zahlen in Euro und Dollar, soweit es vereinbart ist. Ganz viel davon gesprochen worden, die westlichen Länder, Deutschland macht das so. Und als erstes muss man ja mal sagen, die Verträge sind ja nicht zwischen Staaten, zwischen EU-Ländern, Deutschland und Russland abgeschlossen, sondern zwischen Energieversorgungsunternehmen und Gazprom, den russischen Lieferanten. Also eine der Fragen wäre, könnte die Bundesregierung, könnten die europäischen Regierungen, die EU-Kommission das überhaupt verhindern, wenn jetzt die Unternehmen sagen, na gut, wir wollen das Geschäft weitermachen, wir besorgen uns Rubel und zahlen das. Ich weiß nicht, hast du da eine Antwort drauf, Jörg?
Also ich habe insofern eine Antwort drauf. Du hast recht, das ist so tatsächlich. Das sind Verträge zwischen privatwirtschaftlichen Körperschaften, eben nicht zwischen Staaten. Aber ich denke mal, der moralische Druck ist mittlerweile so groß und natürlich brauchen die Unternehmen auch die politische Flankierung jetzt durch die Regierungen. Also ich glaube, da wären sie ziemlich gewaschen, wenn sie da sagen würden, ist uns doch egal, was jetzt G7 zum Beispiel beschließt. Wir fügen uns und machen das, was Putin uns vorgibt. Also ich glaube, das ist dann zu abstrakt. Das ist nicht realistisch, dass sich die Unternehmen da so aufstellen und sagen, wir drehen da unser eigenes Ding. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber insofern, es ist natürlich immer ein bisschen eine Übersetzung durch die Politik, da hast du recht, sie gibt den Kurs vor und in dem Fall ziehen jetzt die Unternehmen auch immer brav hinterher.
Aber dann wäre es eine eklatante Lücke in diesem Sanktionsregime. Es ist uns immer gesagt worden, wir haben da die Kanäle gesperrt. Wenn das möglich wäre, dass die Unternehmen da auch nur theoretisch frei wären und die Politik darauf angewiesen wäre, moralischen Druck auszuüben, dann wäre da tatsächlich ein Loch im Sanktionsregime. Aber vielleicht können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Georg wollte, glaube ich, auch was sagen aus Köln, wie das im Augenblick genau funktioniert, diese Zahlungsabwicklung. Das ist ja alles ganz interessant.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Situation jetzt so, dass die europäischen Unternehmen weiter in Euro bzw. Dollar zahlen und dass die russische Seite dann umtauscht. Da kann man sich ja auf den Standpunkt stellen, die Europäer zahlen weiter in Euro und was die Russen mit dem Geld machen, geht uns nichts mehr an. Die können das umtauschen und vor allem solange sie das Kursrisiko tragen, ist die Position, Verträge sind einzuhalten, eigentlich gewährleistet. Von daher sieht mir das momentan aus nach einer Gesichtswahrungsoperation für Putin, der mit der Forderung, wir zahlen in Rubel, nicht durchgekommen ist.
Naja, so einfach, die russischen Banken können ja nicht einfach umtauschen. Die russischen Banken, auch die russische Staatsbank, ist vom internationalen Finanzsystem abgekoppelt. Die einzige Bank, die für solche Geschäfte noch zur Verfügung steht, ist die Gazprom-Bank mit Sitz in Luxemburg. Über die werden die Zahlungen ja bisher auch abgewickelt. Die bekommt das Geld. Die Gazprom-Bank tauscht oder hat bisher schon einen erheblichen Teil, 80% der Euro-Einnahmen auf Anweisung des russischen Staates in Rubel umtauschen müssen. Und deswegen ist ja eine der Interpretationen dieses Dekrets, dass Putin das jetzt vollständig tun will, dass das wegen der Sanktionen schwierig ist und dass deswegen diese Gazprom-Bank, eine russische Privatbank formal, Befugnisse der russischen Staatsbank bekommt, praktisch die Euro und Dollar, die sie bekommt, umzuprägen. Also wenn das der Weg ist, den Putin genau im Sinn hat, und so genau weiß das ja im Augenblick noch niemand, auch die Bundesregierung sagt ja immer, wir prüfen das im Augenblick, dann wäre das ja faktisch so eine Art Weg, die kriegen Euro und die Gazprom-Bank kriegt die Autorität, da Stempel draufzusetzen und zu sagen, das sind jetzt Rubel hiermit. Denn auf dem freien Markt sind die Möglichkeiten, das einfach ganz normal zu konvertieren, durch die Sanktionen tatsächlich beschnitten oder eng begrenzt.
Das stimmt, Stefan, aber da würde ich gerne ergänzen. Es ist ja zum Beispiel so, dass dieses Embargo, das ist ja ein Embargo des Westens oder die Sanktionen, die man beschlossen hat, zum Beispiel Asien oder auch China ist ja nach wie vor bereit. Die nehmen auch die Devisen. Das heißt, da kann Russland eben auch weiter einkaufen. Also man darf sich das, glaube ich, auch nicht so vorstellen, dass das Land jetzt eben wirklich komplett abgeschnitten ist von allen Möglichkeiten, auch Waren aus dem Ausland zu kaufen. Das gilt eben nur sozusagen in eine Richtung, Richtung Westen, aber eben gerade nach Osten ist diese Möglichkeit weiter schon da. Und ich würde eigentlich dann schon eher auch Georg der Einschätzung recht geben, das ist in meinen Augen eigentlich auch eher ein Kniff, damit Putin ein Stück weit sein Gesicht wahren kann. Aber wie gesagt, es ist im Augenblick so ein bisschen eine Blackbox. So, es gibt da keine klaren Antworten wirklich drauf. Auch die Regierung hält sich eben bedeckt, sagt nur, man prüft. Aber noch will da so keiner richtig raus, was das eigentlich wirklich für Konsequenzen hat.
Und als letzter Hinweis ganz kurz, auch die Unternehmen, die wie gesagt ja die Vertragspartner sind, sind jedenfalls Stand Vormittag nach den Informationen, die ich habe, haben von Moskau noch nichts gehört. Also die wären ja die ersten Adressaten, die müssten von Moskau, von Gazprom, dann hören, wir möchten die Verträge ändern, bitte macht das künftig folgendermaßen. Und solche Informationen haben auch die als Vertragspartner im Augenblick, jedenfalls Stand heute Vormittag, nach meiner Kenntnis, noch nicht.
Mhm. Naja, das, was die Bundesregierung im Moment hier macht, ist vor allem das Monitoring. Also das heißt, zu schauen, wie finden die Gasflüsse statt. Auf einer täglichen Basis wird jetzt berichtet. Der Bericht müsste jetzt über den Mittag zumindest für den heutigen Stand reingekommen sein. Man hat jetzt aber noch nichts gehört, dass Gasflüsse wirklich unterbrochen werden. Und das, was man halt sieht, ist, dass die Bundesregierung ja im Moment zumindest meines Eindrucks nach sich auf alle Szenarien parallel vorbereitet. Man hat das jetzt gesehen mit der ersten Stufe dieses Notfallplans Gas, der ja, Habeck wird ja nicht müde zu betonen, eine Vorsorgemaßnahme ist, aber ja ganz klar natürlich auch in der Bedeutung nicht sozusagen unterbewertet werden kann, nämlich dass jetzt auch wirklich eine ernsthafte Lage droht, eine ernsthafte Lage eintreten kann. Und man hat es ja auch jetzt gesehen, dass sich im Endeffekt alle auch auf die nächsten Stufen, also das heißt auf die Alarmstufe, auf die Notfallstufe dieses Notfallplans Gas auch vorbereiten. Und auch versuchen von Industrieseite her da ihre Fälle zu sichern und hinter den Kulissen, vor allem gegenüber der Bundesnetzagentur, so wie mir das einige geschildert haben, ein wahres Hauen und Stechen darüber stattfindet, wer jetzt sozusagen weiter oben oder weiter unten bei möglichen ja Rationierungen möglicherweise am Ende, ganz am Ende dann auch Abschaltung betroffen sein kann. Also und ich denke, diese Aktivitäten, die werden nicht abreißen, weil alle Gespräche, die ich jetzt so geführt habe, auch mit Verbandsvertretern, die sagen, wir sind eigentlich völlig im Limbo. Wir wissen tatsächlich nicht genau, wie die Situation weitergeht. Also das heißt, irgendeine Art von wirklich Entwarnung, Entspannung sieht man im Moment da überhaupt nicht.
Das würde ich auch so sehen, aber ich denke mal, das Entscheidende auch an dieser Aktion jetzt von Putin im Zusammenhang mit dieser Rubelkonvertierung ist die Botschaft eigentlich, und die ist natürlich auch hier im Westen angekommen, dass Putin jetzt zum ersten Mal ganz klar auch benannt hat, er nimmt Energie als politische Waffe. Er ist bereit, das einzusetzen. Und also das ist zumindest meine Einschätzung. Ich finde, das ist schon eine neue Qualität, dass er diese Verknüpfung getroffen hat. Und das ist in meinen Augen dann eben auch, diese Botschaft ist hier angekommen, weshalb Habeck dann eben auch am Ende gesagt hat, wir müssen uns dem stellen und wir können nicht darauf vertrauen, dass Russland sich letztlich an die Verträge hält und dass das Gas und das Öl immer so weiterfließt wie bisher.
Naja, wobei man halt tatsächlich darauf hinweisen muss, dass es Lieferunterbrechungen ja tatsächlich gab. Lieferunterbrechungen, weil die Ukraine bestimmte Gebühren nicht gezahlt hatte und da ja auch nicht nur die Ukraine, sondern auch andere sozusagen mitteleuropäische Staaten betroffen waren. Das ist ein paar Jahre her, aber das heißt, dieses Druckmittel hat man möglicherweise jetzt nicht so stark eingeschätzt, aber jetzt liegt es halt natürlich mit voller Brachialität auf dem Tisch und durchkreuzt auch das. Das fand ich ganz interessant. Ich habe mir noch mal ein paar Podcasts angehört, unter anderem zum Beispiel vom Handelsblatt, 22. Februar in diesem Jahr aufgenommen, wo immer diese Kernaussage da war. Auch in den finstersten Zeiten des Kalten Krieges war Russland immer ein verlässlicher Partner. Das war ja quasi ein Mantra derjenigen, die auf Erdgas gesetzt haben.
Auch in der SPD.
Auch in der SPD, aber zum Beispiel auch industrieseitig, womit man hat das sowohl, finde ich, mit dieser vermeintlichen Liefersicherheit, mit den niedrigen Preisen, hat man auf Erdgas dann auch ganz deutlich gesetzt und diesen Fokus gelegt. Georg Ehring ist gerade eben untergegangen. Ich wollte Georg nochmal in die Diskussion holen.
Ja, was mich an der ganzen Diskussion stört, ich finde sie so ein bisschen abgedreht in die Richtung, dass die Russen, dass Putin das Gesetz des Handelns in der Hand hat. Er droht mit Erdgas aus politischer Waffe. Wir haben ja auch die Überlegung, dass Europa sagt oder dass Deutschland sagt, wir nehmen das nicht mehr ab. Eine ganze Reihe Länder, unter anderem das sehr von Erdgas aus Russland abhängige Polen, versuchen das ja. Und die Botschaft könnte ja auch von unserer Seite aus sein, wir prüfen jetzt, wie wir das umsetzen und wir wollen euer Gas nicht mehr. Dann hätten wir das Gesetz des Handelns übernommen und die Drohung wäre nicht einseitig von Russland. So zittert alles davor, dass das Gas nicht mehr fließt. Wollen wir das überhaupt noch?
Ja, gut, wobei, Georg, Entschuldigung, ganz kurz, Stefan, und dann an dich. Aber ich habe Habeck tatsächlich letzten Freitag bei der Vorstellung des Energiesicherheitsberichts und seiner bereits erfolgten Reduzierungen des Bezugs von russischen Rohstoffen schon so verstanden, dass es genau diese Perspektive gibt. Man muss allerdings sagen, das ist jetzt zumindest beim Erdgas eine Zwei-Jahres-Perspektive, die Habeck aufgemacht hat, dass wir noch 2 Jahre russisches Gas brauchen. Wenn man in die Industrie reinhört, BASF-Chef Brudermüller war jetzt im FAZ in einem großen Interview, der spricht sogar von 5 bis 6 Jahren, also noch längeren Zeiträumen. Also möglicherweise ist das tatsächlich ja die Realität, der wir uns gegenübersehen. Stefan?
Na, ich glaube, man muss sagen, das Ziel, aus der Abhängigkeit vom russischen Gas rauszukommen, das ist ja das ganz klare Ziel deutscher Regierungspolitik. Das ist formuliert. Die Frage ist, wie schnell geht das? Und zu welchem Preis? Und da müssen wir gleich drüber reden, welche Erkenntnisse, welche wissenschaftlichen Einschätzungen es da auch gibt. Ich würde auf eines aber noch hinweisen, dass Deutschland da natürlich nicht alleine ist. Ich hatte heute Vormittag die Gelegenheit, an einem Gespräch mit ein paar anderen Journalisten mit dem österreichischen Bundeskanzler Nehammer hinzuweisen, der gerade in Berlin ist. Der war gestern beim Bundeskanzler Scholz, heute war er bei Robert Habeck, beim Wirtschafts- und Klimaminister, und hat dazwischen ein Pressegespräch gemacht. Und von dem hören wir nach wie vor diese politische Aussage, Russland war immer ein vertrauenswürdiger oder jedenfalls ein zuverlässiger Vertragspartner. Und Österreich ist ganz hart in der Aussage, wir brauchen das österreichische Gas, und die würden sich einem Boykott nicht anschließen. Die würden das auf gar keinen Fall machen. Die weisen darauf hin und sagen, also wir haben uns unabhängig gemacht von Österreich, von russischer Kohle, von russischem Öl. Aber das Gas brauchen wir auch und ganz besonders, weil die noch schwieriger als Deutschland an Flüssiggas, an LNG rankommen, weil es schlichtweg die Pipelines dafür nicht gibt. Und dass den Österreichern gar nichts helfen würde, wenn Deutschland jetzt schnell den Ausbau der LNG-Terminals vorantreibt, weil das Gas eben nicht bis nach Wien und bis in die Steiermark kommt.
Aber Stefan, das finde ich tatsächlich interessant, dass du das so berichtest. Hat denn der österreichische Kanzler nicht auch mit der neuen Sachlage sich auseinandergesetzt, dass eben Putin jetzt mit dieser Rubelankündigung ja doch irgendwie ganz neue Tatsachen geschaffen hat? Beeindruckt das in Wien überhaupt niemand?
Na, ich glaube schon, dass das beeindruckt. Natürlich beeindruckt das jeden. Aber ich glaube, wir sehen eben, dass Deutschland in dieser Abhängigkeitssituation überhaupt nicht alleine ist. Es sind die baltischen Länder, es ist Österreich, es ist Italien, die in hohem Maße von russischem Gas abhängig sind. Und für mich war die Erkenntnis, dass jedenfalls, wenn man das europäisch koordinieren wollte, dass das schwer bis unmöglich wäre, da in Europa jetzt eine Einigkeit herzustellen. Europa weitet die Boykottmaßnahmen auf ein komplettes Gasembargo aus. Da ist die Diskussion und da sind eben auch die tatsächlichen Umstände nochmal ganz anders, weil jedes Land ja jetzt und auch die Industriezweige ja darauf angewiesen sind, jetzt durchzurechnen, durchzuspielen, was passiert, wenn dieses Gas nicht mehr kommt. Welche Konsequenzen hat das ganz konkret auf das Privatleben, auf die Gesellschaft, auf Lieferketten, wenn etwa die chemische Industrie auf einmal auf Gas verzichten muss.
Übrigens eine kleine Anmerkung am Rande, weil ich war ja jetzt mit dem Wirtschaftsminister in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, und was auf dem Flughafen in Katar wirklich aufgefallen ist, da standen diverse Regierungsmaschinen eben auch aus anderen Ländern, auch aus Asien. Das heißt, der große Run nach Katar hat ja längst begonnen. Alle stehen der Schlange, auch die Franzosen zum Beispiel. Jeder will jetzt plötzlich Flüssiggas kaufen, und das ist natürlich schon auch für die Europäer eine große Herausforderung, der eine Linie reinzukriegen, und dass es nicht wieder am Ende so endet, dass jeder nur zuerst an sich denkt und schaut, dass er halt seine Energieversorgung irgendwie dann die trockenen Tücher bekommt.
Na, das haben sich ja gestern Bruno Le Maire und Robert Habeck ja quasi in die Hand versprochen, dass man sich weder gegenseitig unterbieten noch überbieten möchte. Bruno Le Maire, der französische Wirtschaftsminister, war gestern zu Gast in Berlin. Es gab dann ein gemeinsames Pressestatement, leider vor der Ankündigung von Putin, vor der Formulierung dieses Dekrets. Aber das fand ich dann schon bemerkenswert, dass man versucht, diese Allianz dann tatsächlich auch zu schlagen. Georg, entschuldige, du hattest dich eben noch eingebracht.
Ja, Deutschland ist ja ein gewichtiger Player in der ganzen Sache. Es gibt Länder, die wollen härteres Vorgehen, vor allem Länder im Osten, außer Ungarn. Es gibt Länder wie Österreich, die wollen das Gas weiter beziehen und sagen, wir sind davon abhängig. Und wenn Deutschland stärker auf Begrenzung, auf Stopp der Lieferungen oder auf schnelles Ende der Lieferungen drängen würde, würde das Gewichte verschieben. Wir sind derzeit in dem Bereich Bremser und auf der vorsichtigen Seite. Und wenn man sich mal überlegt, wie die Lage in der Ukraine ist, wie der Krieg sich entwickelt, auf welche Perspektive das Ganze auch läuft. Es ist ja die Möglichkeit, dass es irgendwann einen Waffenstillstand gibt, und darauf wird es ja abgezielt, dass die Aggression beendet wird. Und zwar, dass sie nicht beendet wird, wenn sie jetzt erst in einem Jahr oder in langer Zeit, sondern irgendwie möglichst bald. Und da ist ein klares Signal eine wichtige Sache aus meiner Sicht.
Aber Georg, ich habe mir das mal angeschaut.
Wenn wir in 2 Jahren das russische Gas los sind, das ist vielleicht gar nicht das, was noch bringt. Dann hat man möglicherweise einen Waffenstillstand und es stellt sich die Frage, brauchen wir die Sanktionen überhaupt noch?
Also Stand jetzt ist ja, wir haben das ja schon reduziert, also nicht wir, Deutschland hat das reduziert, 40%, das kriegen wir im Augenblick noch russisches Gas. Und ich habe mir das mal angeguckt, Georg, weil du ja eher, höre ich daraus, ein bisschen dafür plädierst, dass wir eigentlich jetzt Flagge zeigen müssen. Aber zum Beispiel sagt BASF, ein großer Gasverbraucher, also größte Chemieunternehmen weltweit, die sagen, wenn jetzt die Erdgasversorgung allein schon um die Hälfte reduziert werden würde, die brauchen das ja sowohl zur Produktion als auch zur Energie, als Energieträger, dann müssten sie komplett ihren Betrieb runterfahren. Das heißt, also die Botschaft ist ja ganz klar, da sagt man, wir sind im Augenblick einfach schlicht und ergreifend nicht in der Lage, auf russisches Gas zu verzichten. Was würdest du denn auf dieses Argument erwidern?
Man muss es versuchen. Es gibt ja Berechnungen von diversen Ökonomen, die sagen, okay, das gibt eine Rezession, das gibt einen Wirtschaftseinbruch. Es gibt auch die Aussage vom Bundeswirtschaftsminister Habeck, das Ganze wäre schwierig, wäre eine Art Kriegswirtschaft, aber es wäre handelbar, es wäre ein Konjunktureinbruch. Und es ist bei den Warnungen von der Wirtschaft manchmal auch nicht ganz so heiß, wie es auch angekündigt wird, wie es dann auch tatsächlich kommt. Das heißt zum Beispiel von der Glasindustrie, die Glaswannen, wenn die kein Gas mehr kriegen, dann gehen die kaputt, was sicherlich dann sie in der Priorisierung der Gasversorgung ganz weit nach oben führt. Und jetzt wird überlegt, wie kriegt man diese Gaswannen denn möglicherweise kontrolliert, geleert, dass sie nicht kaputt gehen. Das heißt, die Möglichkeiten zur Anpassung, die muss man ernsthafter prüfen. Und wir sind in einer Situation, wo man auch harte und schwierige Maßnahmen versuchen muss, umzusetzen und in Betracht ziehen muss, weil man in einem Krieg Druck auf den Aggressor ausübt. Das ist ja ein sehr wichtiges
Anliegen. Bis dahin ist Konsens. Jeder sagt, es muss Härten geben. Und jetzt muss man im Grunde in die Details gehen. Und wir haben ja alle jetzt viel telefoniert, gesprochen, versucht, uns ein Bild zu machen. Ich würde zunächst mal als Beobachtung beschreiben, wir sehen in der Tat eines vollständigen Ölembargos haben sich ziemlich klar zwei Lager gebildet. Das eine Lager ist ein Lager von Publizisten, Politikern, die mit öffentlichen Appellen an die Bundesregierung den vollständigen Gasboykott fordern. In der Politik Röttgen, Marie-Louise Beck, die gerade in Kiew ist, Schriftsteller haben sich dem angeschlossen, die sozusagen sagen, jetzt muss alles getan werden, um diesen Krieg sofort zu beenden. Und die sich ja jetzt sehr stark berufen, insbesondere auf ein Gutachten von Wirtschaftswissenschaftlern um den deutsch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann, David Baquet, Christian Bayer und andere sind da noch mit dabei, die ein sehr langes, sehr ausführliches Gutachten gemacht haben und gesagt haben, in der Tat, die Konsequenzen wären hart, es würde einen Wirtschaftseinbruch geben, aber letztlich wäre es verkraftbar. Und sie verweisen besonders auf auch in historischen Beispielen praktizierte Elastizitäten, also auf Reaktionsmöglichkeiten der Wirtschaft bei Ausfällen von bestimmten Rohstoffen oder bestimmten Gütern, wie etwa Chips in der Autoindustrie, kreativ zu reagieren und das zu ersetzen. Und dem steht dann ein anderes Lager gegenüber, da gehören die Gewerkschaften dazu. Wir haben im Deutschlandfunk Michael Vassiliadis von der Chemiegewerkschaft gehört. Und dem hat sich ziemlich klar die Bundesregierung, jedenfalls der Kanzler und auch der Wirtschaftsminister angeschlossen, die gesagt haben, ein vollständiger Gasboykott würde zu einem geradezu vollständigen Kollaps der deutschen Volkswirtschaft führen, mit Konsequenzen, die, so wird das jedenfalls angedeutet, größer wären als alles, was wir in der Covid-Zeit erlebt hatten. Das ist nicht nur finanziell nicht zumutbar, sondern es würde die Gesellschaft in einer Art und Weise unter Stress setzen. Davor schreckt man zurück.
Ich glaube tatsächlich, das große Problem ist bei diesen ganzen Studien, und das wird ja auch bei allen Wissenschaftlern eingeräumt, ist tatsächlich schon ein Stück weit die Unkalkulierbarkeit. Was genau passiert, welche Prozesse da in Gang gesetzt werden, weil dabei sind es ja kaskadenförmige Ereignisse dann, wenn Lieferketten unterbrochen werden, wenn Produktionen gestört werden. Also das ist alles in allem nicht so einfach einzuschätzen. Und damit tut sich nach meinem Wissen eben auch der Krisenstab im Wirtschaftsministerium durchaus schwer, weil das eben, man kann das nicht genau berechnen, welche Folgen das haben wird. Und zum Beispiel ist ja auch noch ein anderer Effekt, der ja auch eine Rolle spielt. Wenn natürlich jetzt Energie merklich verknappt werden würde, dann würden natürlich die Preise gewaltig nach oben schießen. Plus nochmal eben, wenn es Produktionsstörungen gäbe. Also das würde die Inflation, die ja eh schon bei 7,3% lag jetzt im März, also nochmal kräftig nach oben drücken. Dann hätten wir einen Kaufkraftentzug. Dann würde da die Abwärtsspirale ja auch noch ein Stück weit verstärkt. Also das ist natürlich jetzt das, was zum Beispiel das makroökonomische, also das Institut für Makroökonomie vorausgesagt hat. Aber ich glaube, die Grundaussage, dass es sehr schwer einkalkulierbar ist, was tatsächlich wirklich genau passiert, wenn von heute auf morgen kein Gas mehr fließen würde. Also ich glaube, diese Sorge und diese Blackbox so ein Stück weit, das ist schon ein gewichtiger Faktor. Ja.
Ist das wirklich eine Blackbox? Ist das nicht vorhersehbar? Und das frage ich dich jetzt, denn du bist der Ökonom in unserer Runde. Wenn ich das sehe, diese zitierte Bachmann-Studie, die berufen sich ja auf ziemlich komplexe Modellierungsmodelle. Und wir haben das jetzt auch kennengelernt in der Corona-Pandemie, wie Wissenschaftler auch offene, sehr komplexe Ereignisketten, Verhaltensmuster in der Gesellschaft modellieren und vorhersagen. Und die berufen sich ja auch auf, also die referieren das multisektorale Modell der offenen Volkswirtschaften nach Bakay und Fahy. Das ist deren Rechenalgorithmus, den die zugrunde legen, um dann diese komplexen Folgen in unterschiedliche Ebenen des Wirtschaftsgeschehens hinein vorzusagen. Und ich als Nicht-Ökonom nehmen das jetzt so wahr, dass ich mich wirklich frage, gibt da manche Leute, sagen, da zeigt sich wieder, die Volkswirtschaft ist eigentlich gar keine Wissenschaft, das ist Kugelleserei. Und die spaltet sich dann letztlich auf in Glaubensrichtungen, in Lager. Und die einen glauben das,
genau,
andere,
weil sie glauben wollen.
So haben wir das ja auch in der Euro-Krise erlebt. Ja? Mhm. Du hast, das habe ich damals erlebt, die Merkel und Schäuble als Finanzminister haben Volkswirtschaftler unter sich versammelt und gefragt, was passiert denn, wenn wir Griechenland jetzt aus dem Euro ausschließen. Und dann saßen da noch schlimmer als bei Juristen 4 Volkswirte und du hast 10 Meinungen gehabt.
Also ich glaube tatsächlich, das ist eben nicht wie die Modellierer jetzt bei der Corona-Pandemie, wo man ja trotzdem relativ genau vorhersagen konnte, was passiert. Also bei den meisten Berechnungen ist es ja tatsächlich dann auch so eingetreten, wobei selbst da gab es ja Unterschiede. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich in dem Fall schon so ein bisschen eine Glaubensfrage. Es gibt diese Lagerspaltung und also mich überzeugt das Argument schon ein Stück weit, dass man sagt, das ist so ein gewaltiger Kessel, der da brodelt, wo man nicht genau weiß, wie beeinflusst jetzt die eine Entwicklung die andere, dass es eben teilweise schon sehr schwer zu beurteilen ist, weil einfach die Folgewirkungen sind so enorm. Wir reden ja eben nicht nur Energie, sondern wir reden ja auch über Gas als wichtigen Produktionsstoff. Das heißt, wenn der eben ausfällt, dann hat das Auswirkungen auf Lebensmittelversorgung, auf Arzneimittelherstellung, auf Plastik, also quasi ganz, ganz viele Produkte des täglichen Lebens. Und ich finde, oder das klingt in meinen Ohren schon überzeugend, dass das eben sehr schwer ist, am Ende einzukalkulieren.
Georg würde sich gerne noch einbringen und dann würde ich gerne auch noch was sagen.
Ja, ich glaube, der Unterschied zu Corona, dem Wirtschaftseinbruch durch Corona, ist, dass es diesmal bestimmte Branchen, bestimmte Produktionszweige ganz hart treffen wird. Und man kann es wirklich nicht so genau vorhersagen. Das sieht man ja auch an dem Ökonomenstreit, die diese Modelle etwas unterschiedlich interpretieren. In jedem Unternehmen, das dann betroffen ist, versucht man, damit irgendwie umzugehen. Erstmal, indem man als Lobby ganz laut sagt, wir können auf das Gas nicht verzichten. Und wenn man dann trotzdem weniger oder gar keins kriegt, dann guckt man, wie man da möglichst kreativ mit umgeht. Und man kann schwer vorhersagen, wie viel dabei rauskommt. Aber dass dabei was rauskommt, das kann man, glaube ich, schlecht bestreiten. Und was dabei rauskommen wird, ist eine heftige ein heftiger Konjunktureinbruch, eine Rezession. Aber ich meine, man muss auch bedenken, welches Signal sendet man denn, wenn man sich nicht für ein härteres Vorgehen einsetzt, wenn Deutschland das Sparen so wenig ernst nimmt, dass wir noch nicht mal ein Tempolimit in dieser Situation zustande kriegen. Das ist ein Signal der Unbeweglichkeit und das weiter so. Im Grunde ist es doch alles gar nicht so schlimm und dieses Signal senden wir fortwährend.
Ja, ich glaube aber, die Schwierigkeit ist, ich glaube, es gibt noch ein ganz interessantes Wort, was wir nicht vergessen dürfen, was Robert Habeck unter anderem jetzt im Interview mit dem ZDF-Heute-Journal nochmal angeführt hatte. Hat er nämlich so ein bisschen erklärt, wie er mit diesen unterschiedlichen Informationen, mit diesen Abwägungsprozessen umgeht. Er hat gesagt, natürlich werden diese Studien der Wirtschaftswissenschaftler auch im Wirtschaftsministerium gelesen. Er hat dann aber noch ein zweites Feld aufgemacht und hat gesagt, wir müssen aber auch die Physik verstehen. Wir müssen innerhalb dieses Gasnetzes sozusagen die Fließrichtungen, wir müssen auch den Druck, wir müssen die Versorgung innerhalb dieses Gasnetzes auch auf einer physikalischen, stofflichen Ebene verstehen. Und ich glaube, da hat Robert Habeck durchaus einen Punkt. Ich habe eben gerade noch mal mit den Fernleitungsnetzbetreibern einen kurzen Mail-Austausch gehabt, habe da noch mal gefragt, wie wäre das denn eigentlich, wenn jetzt dieser Lieferstopp von russischer Seite kommt? Welche Auswirkungen gibt es da? Kann es möglicherweise auch regionale Unterversorgungen geben, zum Beispiel in Süddeutschland? Man hält sich da noch so ein bisschen bedeckt, aber man räumt zumindest ein, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei einer länger anhaltenden Unterbrechung es lokal zu Versorgungsunterbrechungen kommen kann, beziehungsweise dann halt auch Versorgungsunterbrechungen in verschiedenen Regionen Deutschlands. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich eine schwierige Situation. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich tatsächlich auch sagen, da stehe ich eher so ein bisschen in diesem IMK-Lager. Also das heißt, das ist dieses Gewerkschaftslager, was über die Hans-Böckler-Stiftung dieses Impulspapier geschrieben hat, wo nämlich vor diesen Domino-Effekten gewarnt wird. Weil ich glaube, es ist tatsächlich nicht ganz einfach einzuschätzen, dass man Erdgas nicht einfach durch andere Energieträger ersetzen kann. Gerade in der Chemiebranche braucht man es auch für eine stoffliche Nutzung. Also das heißt, man macht da verschiedene Kunststoffverbindungen draus. Und da würde man an einen Punkt kommen, wo das letztendlich schwierig zu substituieren ist. Und es gibt noch ein interessantes Papier, das ist vom BDEW, vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Und die haben sozusagen nach unterschiedlichen Branchen mal diese Substituierungs- und auch kurzfristige Einsparpotenziale aufgeschrieben. Und da ist es so, dass ja die Ernährungsbranche, Tabakbranche, die steht da ganz vorne mit den Möglichkeiten, die sie hat. Aber die wichtige Chemiebranche, auch die Grundstoffchemie, könnte jetzt kurzfristig nur 4% ihres Erdgasverbrauchs einsparen. Und ich glaube, man muss natürlich unterscheiden zwischen Lobbygetrommel und ernsthaften Anliegen. Aber ich glaube, diese Unberechenbarkeit, dieser Domino, dieser Kaskadeneffekte, wie es genannt wird, die sollte man sozusagen auch nicht ganz aus dem Blick lassen. Und dann sind wir vielleicht noch bei diesem Thema symbolisches Handeln. Tun wir alles, was wir könnten, dieses T-Wort.
Aber das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Punkt, was Georg sagte, gerade eben mit Tempolimit oder autofreien Sonntag. Also irgendwie sind wir schon ja in einer historischen, einmaligen Situation, weil sich so viel innerhalb von so kurzer Zeit verändert hat. Stichwort eben nur auch, was jetzt die Sicherheitspolitik angeht, die deutsche, brauchen wir jetzt nicht weiter auszuführen. Aber wir haben jetzt wirklich eine vollkommen neue Situation in vielen Feldern. Und die Frage ist schon, warum nutzt man eigentlich nicht dieses Momentum und setzt auch ein Zeichen, zum Beispiel mit einem Tempolimit? Da habe ich trotzdem auch den Eindruck, gerade die Parteien, auch die FDP jetzt, die sich ja vehement gegen ein Tempolimit wehrt, man bleibt dann doch auch wieder im Schützengraben sitzen und verändert seine Position keinen Millimeter. Und das sind schon auch so Widersprüche, die wir haben. Auf der einen Seite wird von der Politik ja auch fast täglich, muss man sagen, diese dramatische Situation geschildert. Aber am Ende des Tages greift man dann doch wieder lieber in Staatssäckel und subventioniert bestimmte Bereiche, macht sozialen Ausgleich, als dass man auch mal den Mut hat und zu sagen, es ist eine besondere Situation, wir müssen uns darauf einstellen und vielleicht eben auch, indem wir so ein bisschen unser Alltagsverhalten ändern. Und das fehlt mir, muss ich sagen, auch in dieser ganzen Debatte.
Ja, aber warte mal ganz kurz, Stefan, entschuldige, ich würde Georg da kurz noch mit reinnehmen und dann das Wort an dich weitergeben.
Es wäre doch ein vernünftiger und dem Ernst der Lage angemessener Umgang mit der ganzen Sache, wenn jetzt die FDP sagt, okay, wir akzeptieren das Tempolimit und die Grünen akzeptieren dafür eine um ein Jahr bestehende Verlängerung der Atomlaufzeiten mit den bestehenden Brennelementen, dann sind die endgültig ausgelutscht, aber das wäre möglich und dann würden beide Seiten von ihren Positionen ein Stück weit runtergehen, einfach dem Ernst der Lage geschuldet. Das wäre, glaube ich, ein Signal, was irgendwie auch verstanden würde.
Aber damit sind wir jetzt wirklich rein auf der Ebene von hochsymbolischen Politiksignalen, in der eben in der Koalition der eine dieses und der andere jenes gibt, um irgendwie mal ein Signal auszusenden. Damit will ich Signale nicht unterschätzen. Ich würde noch ein Zitat von Robert Habeck einführen, das, finde ich, untergegangen ist und in einer wirklich denkwürdigen Weise sagt, worum es aus Einschätzung der Regierung geht und was die auch antreibt. Nämlich, das ist der Satz von Robert Habeck in dieser Woche in einem der abendlichen Fernsehinterviews: Wir werden alle ärmer werden. Also das muss man sich ja noch mal vorstellen. Ein Bundeswirtschaftsminister, jemand, der im Amt von Ludwig Erhard Wohlstand für alle ist, sagt, jetzt gibt es nicht mehr Wohlstand für alle, wir werden alle ärmer werden. Diese Ansage in ihrem ganzen Gewicht, die muss man, glaube ich, erst noch mal verinnerlichen. Das evoziert ja sozusagen die Träume von manchen alten Grünen raus aus der Wachstums- und Wohlstandsgesellschaft, fröhliches Schrumpfen, und verbindet das mit einem Minister, der da steht und der das sozusagen mit dem Schrecken im Gesicht sagt, weil er ahnt, was es jetzt wirklich konkret für eine Gesellschaft bedeutet, wenn eine Gesellschaft sich darauf einstellt, wir werden alle ärmer. Das bedeutet die Gefahr von sozialen Verwerfungen. Wir haben in Frankreich, da wird dann sofort über Gelbwestenproteste gesprochen, aber wir haben das ja gesehen. Und von daher ist es dann, damit sind wir dann in der Tat wieder auf einer symbolischen Ebene, die Frage, wo sind eigentlich die Motivationen? Was können wir wie vermitteln? Warum machen wir das alles? Warum entscheiden wir uns unter Umständen eben einen hohen Preis, auch einen Wohlstandspreis zu zahlen, um in Europa Frieden zu haben, um uns zu verteidigen, um Freiheit, Demokratie, nicht nur in der Ukraine, sondern in Europa zu verteidigen? Und ich glaube, das ist mit Teil von diesem Bewusstseinswandel, der jetzt stattfinden muss. Denn auch wenn wir die Verteidigungsausgaben erhöhen, muss man ja sehen, am Ende will man dann auch und muss man Soldaten haben, die bereit sind, diese Waffen zu bedienen und sprichwörtlich den Kopf hinzuhalten.
Ich wollte nur noch kurz darauf hinweisen, weder Laufzeitverlängerung noch Tempolimit sind rein symbolische Sachen. Die bringen messbar einiges. Ja. Beim Tempolimit auch mehrere Prozent weniger Ölverbrauch.
Ja, da würde ich mich auch anschließen. Und ich glaube, manchmal auch, Stefan, sind Symbole einfach wichtig. Und da geht es eben nicht nur darum, also dass jetzt die eine Seite sich ein bisschen bewegt und die andere Seite sich ein bisschen bewegt. Aber ich finde, es ist im Augenblick, führen wir trotzdem noch eine relativ abstrakte Debatte. Also natürlich hier im hochpolitischen Berlin eher nicht. Damit beschäftigen wir uns jeden Tag. Aber wenn du mal eben rausguckst, hast du das Gefühl, das Leben geht ja so weiter in Deutschland wie bisher? Da ändert sich eigentlich gar nichts. Ich übertreibe jetzt mal natürlich, die Energiepreise sind gestiegen. Das merkt jeder im Geldbeutel. Lebensmittel wird teurer und so, natürlich schon. Aber ich finde, man müsste darüber eben auch eine Debatte führen. Und dann geht es eben auch, also viel stärker führen. Was heißt das, die Sachen, die du gerade angesprochen hattest, Stefan? Und dann geht es, glaube ich, schon auch um Symbole, die jetzt nicht nur allein für sich stehen, sondern die eben auch ganz klar machen, das ist eine Zäsur. Und das ist eben nicht nur ein Symbol.
Man kann da tatsächlich relativ genau auch Zahlen dranhängen, wenn man jetzt über ein Tempolimit 100 spricht auf deutschen Autobahnen. Greenpeace hat dazu Zahlen jetzt nochmal veröffentlicht. Das wären 2 Millionen Tonnen Benzin und Diesel, 3,8% des deutschen Kraftstoffabsatzes und 2,1% der Ölimporte. Also jetzt nicht nur russische Ölimporte, sondern alle Ölimporte. Das ist ungefähr das, was man hat. Und wenn man jetzt noch Tempo 80 auf den Landstraßen, also das heißt außerorts, dazu nimmt, da könnte man auch nochmal 400.000 Tonnen Sprit im Jahr sparen, 0,4% der Ölimporte. Also das ist nicht nichts, aber es ist natürlich auch, denke ich, ein gewisses Symbol in Deutschland, was auch, denke ich, in einer bestimmten Gruppe von Menschen Widerstände hervorrufen würde. Ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, es gab im Herbst einige auch Meinungsumfragen zum Thema Tempolimit. Klammer auf, da ging es um Tempo 130 auf den Autobahnen, nicht 100. Aber da ist es tatsächlich so, dass man sieht, dass es eine stabile Mehrheit dafür gibt, in Deutschland ein Tempolimit einzuführen. Also das heißt, man wäre da durchaus in einem Bereich, wo man sich auf eine gewisse Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auch stützen kann. Obwohl, das muss ich auch sagen, ich bin auch AfD-Beobachterin, die AfD im Moment schon ganz, ganz fleißig dabei ist, ihr Gift weiter in diese Debatte reinzuträufeln und interessanterweise jetzt Habeck für viele Dinge, die er versucht aufzuräumen, verantwortlich macht, so nach dem Motto, ja, es gäbe doch diesen ganz einfachen Weg, so nach dem Motto, man müsse doch jetzt einfach nur einen Rubel bezahlen und dann hätte man wieder die billige Energie. Also das wird uns sicherlich dann auch begleiten in der Debatte. Stefan, du wolltest noch...
Ja, ich würde sagen, Tempolimit ist nicht nichts und die Diskussion ist festgefahren und die einen werden am Ende triumphieren und jubeln und die anderen werden es ganz schrecklich finden. Das führen wir seit Jahren, aber ich halte es auch angesichts der Fragen, um die es wirklich in der Substanz geht, halte ich es für eine zum Teil auch ablenkende Debatte. Denn ich glaube, am Ende wird sich die Frage, ob wir uns aus der Abhängigkeit vom russischen Gas lösen, ob wir die Wende hin zu den erneuerbaren Energien schaffen, die wird abhängen davon, ob es uns gelingt, die Stromleitungen zu bauen, ob es uns gelingt, die LNG-Terminals in großer Geschwindigkeit zu bauen. Das heißt dann alles, wird dann unter dem Satz subsumiert Verfahren beschleunigen, aber das heißt dann unter Umständen eben Umweltschutzstandards oder Prüfungsverfahren reduzieren. Das heißt, mit LNG-Gas leben, das ja zum Teil auch verteufelt wurde als amerikanisches Fracking-Produkt. Das heißt, die Gaspipelines in den Süden, bis hin über Österreich haben wir gesprochen, bis dahin durchzulegen, in hohem Tempo, Bürgerbeteiligungsverfahren verkürzen, Klagemöglichkeiten reduzieren. Ich glaube, das werden die entscheidenden Fragen sein. Und da würde ich den Georg Ehring als unseren Klimaexperten vielleicht auch zur Einleitung von der Schlussrunde in dem Podcast jetzt fragen, ob das Positive, was man einer solchen Krise abgewinnen kann, vielleicht darin liegt, dass es uns am Ende in einem günstigen Verlauf dazu bringt, dass wir sagen, dieser Krieg hat dazu beigetragen, dass wir diese Energiewende dann doch in einem erhöhten Tempo dann nochmal vorangetrieben und vielleicht am Ende sogar geschafft haben.
Ja, da würde ich auf alle Fälle Ja zu sagen, denn es ist ganz klar, dass jetzt die FDP davon redet, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, dass sich ein ganz neuer Konsens für den schnellen Ausbau entwickelt hat und dass da ein ganz schneller Ausbau jetzt angestrebt wird. Das hat die neue Bundesregierung ja eh angekündigt, das so zu machen. Und das bekommt jetzt nochmal einen Schub. Und auf die Dauer kann das für die Energiewende ganz klar nach vorne losgehen, auch wenn kurzfristig Gas durch Braunkohle ersetzt wird, was ja sehr viel schädlicher ist in Bezug auf das CO2.
Wobei tatsächlich, ich würde da tatsächlich noch sagen, da fehlen aber noch ein paar Bausteine und das ist auch das, was Habeck im Moment auch angekreidet wird, auch aus der Verbändelandschaft, dass er eben nicht genügend auf Energieeffizienzmaßnahmen setzt und auch auf wirklich die deutliche Reduktion des Energieverbrauchs. Also er postuliert es ja immer, also in diesen viel zitierten Fernsehinterviews sagt er immer, ja, jeder gesparte Kubikmeter, jede nicht verbrauchte Kilowattstunde ist irgendwie gut, aber es fehlen da tatsächlich noch zum Beispiel für mehr Gebäudeeffizienz, vor allem auch im Bestand. Man hat jetzt über die Neubauten irgendwie geredet, das hat man im Blick, aber ich sehe da tatsächlich noch wirklich große Baustellen kommen. Man will das jetzt mit so einer Sparkampagne versuchen, man will es auch mit einem Energieeffizienzgesetz versuchen, was man jetzt im Blick hat. Aber ich glaube, da ist jetzt auch nochmal die ganz klare Botschaft, dass quasi so Energieeffizienzfragen kein Luxus sind, sondern dass sie tatsächlich auch dass wir auch diesen Verbrauch von fossilen Energien, vor allem im Erdgas, auch wirklich runterbringen müssen, schlicht und ergreifend, weil es auch zu teuer ist.
Ich finde tatsächlich, man muss schon auch sehen, dass Habeck hat im Augenblick so viele Baustellen, das ist ja auch fast schon bewundernswert, was er und sein Haus da leisten muss. Ich glaube aber tatsächlich eben auch, um jetzt nicht das hohe Lied auf den grünen Wirtschaftsminister zu singen, aber Auf der anderen Seite ist das schon ein großer Pluspunkt. Er ist vom Haus aus von der Parteifarbe grün und er ist aber vollkommen undogmatisch. Er stellt sich der Realität und er sagt auch ganz öffentlich, für ihn ist nicht wichtig das grüne Parteibuch oder was im grünen Parteiprogramm drinsteht, sondern er ist pragmatisch. Er stellt sich auch den Tatsachen, dass er so weit geht und sagt, zur Not müssen wir dann eben auch die Kohlekraftwerke länger laufen lassen, wenn es einfach erforderlich ist. Über Kernkraft hat er immerhin mal öffentlich nachgedacht, ob die Laufzeiten verlängert werden. Also ich glaube, das ist schon ein großer Pluspunkt, dass wir da einen Minister haben, der sehr pragmatisch denkt und sich der Realität auch stellt. Und ich finde das, und der dazu auch noch, und das ist vielleicht mein letzter Punkt jetzt, der das auch öffentlich kommuniziert und der versucht trotzdem auch seine eigenen Zweifel, die er hat, die eigenen Dilemma, die ja unbestreitbar da sind, auch zu kommunizieren. Also ich glaube, das hilft schon sehr.
Herzlichen Dank für deine Einschätzung nochmal, Jörg. Das war ja der Politik-Podcast Folge 251. Runter vom russischen Gas. Wie kommen wir runter vom russischen Gas? Das hat uns heute am Ende dieser Woche hier in Berlin beschäftigt. Wir haben aufgezeichnet am 1. April. Heute am Nachmittag, jetzt ist es kurz nach 3. Wir sagen hier Tschüss an dieser Stelle. Mit dabei waren Jörg Münchenberg, Georg Ehring, Stefan Detjen und Nadine Lindner. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Rückmeldung unter politikpodcast@deutschlandradio.de. Wir sagen herzlichen Dank und ja, wünschen ein schönes Wochenende an dieser Stelle.